segnete sie und sagte dann zu Maria: Gott hat dieses Kind dazu auserwählt, die Israeliten vor die Entscheidung zu stellen. An ihm wird sich entscheiden, ob man zu Fall kommt oder gerettet wird. Viele werden sich ihm widersetzen und so ihre geheimsten Gedanken offenlegen. Der Schmerz darüber wird dir wie ein Schwert durchs Herz dringen. Wie alt war Simeon? Glaubt man den vielen Abbildungen, die es von ihm gibt, war er steinalt. Hier das Bild des großen niederländischen Künstlers, kommt es, denke ich ja, des Meisters Rembrandt Hermansson van Rijn von dieser Szene. Schaut es euch mal an. Das sollte das letzte Bild des niederländischen Malers werden. Er starb in Armut nach einem Leben voller Kunst, aber auch voller Rückschläge. Er hatte den 30-jährigen Krieg in Europa gesehen. In welche Hoffnung malt er dieses Bild? Trägt er selbst das Kind? Das Licht? Es ist ein faszinierender Gedanke, dass dieser Künstler sich selbst in dieses Bild hineingemalt hat und dass das sein Trost war. Jedenfalls steht in unserem Text nicht, dass Simeon alt gewesen ist. Alles, was er sagt, ist: Jetzt kann ich sterben. Möglicherweise war er ja tatsächlich erst 30 oder 40, noch unterhalb des Alters, wo uns normalerweise die Midlife-Crisis trifft. Nun gut, die durchschnittliche Lebenserwartung war auch geringer damals, wir wissen es einfach nicht. Die Frage, der ich heute nachgehen will, hat mit dem absoluten Alter auch nicht unbedingt etwas zu tun. Es ist die Frage, die halt in bestimmten Phasen stärker hochkommt. Wann hat sich ein Leben gelohnt? Wann also kann ein Mensch sagen, jetzt hat sich's gelohnt? Wenn ich jetzt abtreten würde, es wäre in Ordnung. Der Text gibt uns 4 Antworten. Vom Heiligen Geist geführt, war er an diesem Tag in den Tempel gegangen, heißt es, als Maria und Josef das Kind hereinbrachten, um es wie im Gesetz vorgeschrieben, Gott zu weihen, nahm Simeon es in seine Arme und lobte Gott: Herr, du hast dein Wort gehalten, jetzt kann ich in Frieden sterben. Die Antwort, so einfach und so kompliziert sie ist, wenn man Jesus nicht kennt, ist: Das Leben hat sich gelohnt, wenn du Jesus gesehen hast. Das ist in diesem Text die erste und die wichtigste Antwort. Und wenn er mich fragt, was ist der höchste Sinn im Leben eines Menschen, dann wäre meine Antwort, dass er Jesus Christus kennenlernt und eine persönliche Beziehung zu ihm aufbaut und damit zu Gott. Es gibt so ein arabisches Sprichwort, das sagt, im Leben muss man 3 Dinge getan haben: ein Buch geschrieben, einen Sohn gezeugt und, ich glaube, ein Kamel geritten oder gesattelt haben. In unserem Kulturkreis ist das Dritte ein bisschen schwierig, deswegen pflanzen wir dann einen Baum dafür und wir sind auch mit einer Tochter sehr einverstanden. Aber wir denken, ein Leben hat sich dann gelohnt, wenn wir ganz bestimmte Leistungen vollbracht haben, ja, wenn wir bestimmte Dinge geschafft haben. Nach biblischem Verständnis ist das erste und der primäre Sinn im Leben, in Beziehung zu leben und nicht etwas geschafft zu haben. Und das gilt für Beziehungen zu Menschen. Und das gilt aber an erster Stelle für die Beziehung zu Gott. Das ist eine harte Lektion. Ich sag mal, dieses Vorurteil, was halt größtenteils noch stimmt, das ist eine harte Lektion, besonders für uns Männer. Manchmal verstehen wir nicht, dass die Beziehung wichtiger ist als das, was wir tun. Es wirkt sich dann manchmal in den Ehen aus, in den Partnerschaften. Nicht nur praktisch, sondern bis zum Terminkalender hin hat das ja Konsequenzen, wenn meine Beziehung wichtiger ist als das, was ich tue. Und das hat keine guten Folgen für mein Leben, wenn ich mich nur von meinem Tun her definiere. Mehr und mehr gibt es dieses Phänomen auch umgekehrt, ne, dass Frauen sich auch so definieren. Das ist kein Erfolg der Gleichberechtigung, muss ich sagen. Was ist dein Leben, wenn du beruflich erfolgreich bist und deine Familie zerbricht? Was ist dein Leben, wenn du am Ende sagen musst, ich habe zwar viel geschafft, aber die wichtigsten Beziehungen in meinem Leben nicht gepflegt? Simon geht es ja um noch mehr. Es geht um die Beziehung zu Gott selbst. Und zwar zu dem Gott, wie er uns in Jesus Christus begegnet. Das ist ja sein zugewandtes Gesicht zu uns. Und er sieht jetzt Jesus, hebt ihn auf den Arm, lobt Gott und sagt, jetzt kann ich sterben. Meine Augen haben, jetzt wird es verschieden, man kann es verschieden übersetzen, meine Augen haben das Heil, die Rettung, den Heiland gesehen. Heiland, halt so der alte Luther-Ausdruck dafür. Und die steile These ist, dein Leben hat sich gelohnt. Wenn du Jesus gesehen hast, dann kannst du auch in Frieden sterben. Mir wird das immer wieder bewusst bei Beerdigungsgesprächen. Ich höre dann viel zu, was sagen mir die Angehörigen? Und ich tauche ein bisschen ein in das Leben und in die Welt dessen, der da gestorben ist. Manche kannte ich gar nicht, die ich beerdigt habe. Manchmal sind das sehr beeindruckende, manchmal tief erschütternde Geschichten. Ich nehme das in meinen Predigten, wenn ich darf, auch auf. Aber die entscheidende Frage ist, hat dieser Mensch Jesus gesehen? Hat er Jesus im Arm gehabt, sage ich mal, in diesem Bild gesprochen? Hat dieser Mensch Gott gelobt? Hat er eine persönliche Beziehung zu ihm gehabt? War das seine Hoffnung? Weil die nämlich dann über das Leben hinaus trägt. Dann war sein Leben nicht umsonst. Dann wird das aufgehoben in Gott. Die Maßstäbe der Bibel sind da offensichtlich andere als die, die wir oft anlegen. Mancher hat eine riesen Lebensleistung vollbracht und hat diese Beziehung zu Gott nicht gefunden. Das ist so schade. Und andere hat vielleicht das Gefühl, mir ist nichts gelungen im Leben. Aber ich lebe von deiner Gnade, Herr. Was hat der ein Glück oder die? Nicht, was hast du geleistet, sondern was hast du in deinen Beziehungen gemacht und in erster Linie hast du Jesus kennengelernt? Was hast du mit Gottes Sohn gemacht? Was hast du mit seinem Beziehungsangebot gemacht? Hast du ihn gesehen? Hast du gespürt, dass er bei dir anklopft? Ich sage nicht, dass es das Einzige ist, was wir uns fragen sollten, aber ich sage, das ist das Wichtigste. Meine erste Antwort, also dein Leben hat sich gelohnt, wenn du Jesus gesehen hast, wenn du eine Beziehung eingegangen bist mit dem lebendigen Gott. Wann hat sich das Leben gelohnt? Es gibt natürlich noch weitere Antworten, die auch wichtig sind. Ich würde sagen, dann, wenn du deinen Lebensauftrag erfüllt hast. Ich glaube, dass jeder von uns einen ganz individuellen Lebensauftrag hat und du kannst deinen Auftrag auch nur selbst und nur so erfüllen. Kein anderer Mensch kann dich an dieser Stelle vertreten. Dafür sind wir einzigartig als Menschen. Jeder Mensch hat einen ganz individuellen Platz, auch in dem großen Plan Gottes. Und du bist ganz einzigartig dafür geschaffen, mit einer bestimmten Persönlichkeitsstruktur, mit Gaben, mit Fähigkeiten, mit Neigungen, mit Stärken und mit Talenten. Und ich sage damit nicht, du folgst einem voll ausgeformulierten Plan und musst den nur finden, sondern die Art, wie du lebst, wie du dem begegnest, erfüllt diesen Lebensauftrag. Jeder von uns hat einzigartige Erfahrungen gemacht, gute und schlechte, lebt innerhalb eines bestimmten Beziehungsgeflechtes. Und das alles macht uns so einzigartig. Und es weist uns hin auf auch einen einzigartigen Auftrag, den uns Gott in unserem Leben gibt. Es gibt Menschen, die nur du erreichen kannst, zum Beispiel mit der guten Nachricht von Gott. Es gibt Dinge, die nur du so tun kannst. Menschen, die nur du auf diese einzigartige Weise lieben kannst. Und ich glaube, dass wir in dem Moment, in dem wir diesen Auftrag ausgeführt haben, sagen können, mein Leben hat sich gelohnt. Bei Simeon war es schlicht und ergreifend der Auftrag, auf Jesus zu warten. Das klingt jetzt nicht nach einer Riesenaktion. Aber Lebensauftrag heißt nicht, dass unbedingt, dass wir etwas Großartiges verbringen, aber dass durch uns etwas ganz Einzigartiges geschieht. Und so wird jeder Mensch zu einem Puzzlestück, das nur an einer einzigen Stelle des Gesamtbildes wirklich passt. Wie das aussieht, wird sich entwickeln. Da passt wieder das Bild vom Puzzle nicht, das ist von Anfang an klar. Gott allein weiß es aber. Auf den ersten Blick sieht ja auch ein Puzzleteilchen aus oder sehen auf so einem 1000-Teile-Puzzle sehen ja mindestens 500 für mich gefühlt genauso aus. Aber es ist ja nicht so. Du bist einzigartig. Du hast einen einzigartigen Auftrag und es ist schön, wenn du diesen Platz findest, wo nichts und niemand so gut passt wie du mit deiner Persönlichkeit und deinen Gaben. Ein Sinn unseres Lebens besteht darin, diese Lücke zu finden, dieses Bild auszufüllen. Kein Mensch ist vollkommen, aber jeder von uns ist perfekt. Ich will damit sagen, Gott hat für jeden von uns etwas auf den Weg mitgegeben, was uns befähigt, diesen Auftrag zu erfüllen und diesen Weg auch zu gehen. Ich sagte, wie kriege ich das jetzt raus, mein Lebensauftrag, in welche Richtung das geht, wie ich so gehen soll. Ich glaube, das ist ein spiritueller Prozess, der auch nicht einfach so vom Himmel fällt. Von Simeon heißt es, der Geist habe ihm den Lebensauftrag offenbart. Für uns wird das nicht anders sein. Der Geist offenbart sich aber auch oft an Orten, die auch Simeon bestens vertraut waren. Er offenbart sich in unserem Umgang mit der Heiligen Schrift, wenn wir in der Bibel lesen und uns manches Licht aufgeht. Er offenbart sich im liebevollen Umgang der Menschen miteinander. Du hast mir etwas gesagt, das ist mir zu einem Wort Gottes für mich geworden. Manchmal spricht er uns auch direkt an in unsere Herzen. Und dann kann ich meine geistlichen Gaben herausfinden. Es ist ein wichtiger Hinweis auf meinen Lebensauftrag. Und deswegen haben wir uns damit in der Gemeinde auch immer wieder beschäftigt. Wann hat sich ein Leben gelohnt, wenn du deinen Lebensauftrag erfüllt hast? Aber es geht noch weiter. Dein Leben hat sich gelohnt, wenn dein Leben etwas zum Lob und zur Herrlichkeit Gottes geworden ist. Hier steht jetzt im Text, Herr, nun kann ich in Frieden sterben, denn du hast dein Versprechen eingelöst. Mit eigenen Augen habe ich es gesehen. Du hast dein rettendes Werk begonnen und alle Welt wird es erfahren. Allen Völkern sendest du das Licht und dein Volk Israel bringst du zu Ehren. In unserer Gemeinde ist in den letzten Jahren ja verstärkt von Anbetung die Rede gewesen. In jedem Gottesdienst ist ein eigener Teil dafür reserviert. Manche Hauskreisen und Mitarbeiterkreisen nehmen sich viel Zeit dafür, miteinander zu singen und zu beten. Also andere nennen das auch Lobpreis, das meine ich jetzt mal dasselbe. Und etliche praktizieren es auch für sich. Das ist keine Technik, da geht es nicht nur einfach daran, bestimmte Lieder aneinander zu reihen. Anbetung ist eine Herzenshaltung. Und unser Herz schlägt in einem anderen Rhythmus, wenn wir anbeten. Anbetung ist ein wesentlicher Sinn unseres Lebens, dass das Lob Gottes einfach laut wird, dass es hörbar wird. Und das ist das Ziel der Geschichte. Und das sind drei ziemlich steile Aussagen. Ich will die kurz erläutern. Anbetung ist eine Herzenshaltung, denn es besteht eine ganz enge Beziehung zwischen dem, was wir singen und dem, was in unserem Herz ist. Und zwar in beide Richtungen. Also mein Gebet, mein Lied, mein Lobpreis, auch im Alltag, kann Ausdruck dessen sein, was in meinem Herzen drin ist. Ja, ich freue mich so über Gott und ich drücke das aus. Ich sage ihm einfach, was er mir bedeutet. Nun gibt es auch Christen, die sagen, ich fühle mich aber gerade gar nicht so, ich bin total ausgebrannt. Dann kann das auch umgekehrt wirken, dass der Lobpreis, den ich äußere, sich auf mein Herz heilsam auswirkt. Ja? Das hat so eine Kreislaufwirkung. Alle, die damit stärker leben, haben das schon mal erlebt. Aus diesem doppelten Grund gibt es auch diese Lobpreiszeit oder Anbetungszeit in jedem Gottesdienst, dass wir unseren Lob Gottes ausdrücken können auf der einen Seite, auf der anderen Seite, dass das auch wirken kann auf unser Herz. Es ist ein Ausdruck eines überfließenden Herzens und es heilt Herzen, die auch hin und her gerissen sind. Und Anbetung ist ein wesentlicher Sinn unseres Lebens, das war meine zweite These. Paulus sagt mal im Epheserbrief, denn ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sollen wir sein, wir alle, die wir durch Christus von Hoffnung erfüllt sind. Wann hat sich das Leben also gelohnt? Eine vielleicht überraschende Antwort, wenn das Lob Gottes in dieser Welt durch dein Leben ein bisschen größer geworden ist. Und das ist nicht nur eine Frage an Musiker. Das Lob Gottes kann in der Welt durch ganz Verschiedenes größer werden. Es ist ein wesentlicher Sinn meines Lebens, dass möglichst viele Menschen einbezogen werden und sagen können, so großartig ist Gott, dass sie das hören. Simeon war ja so ein Mann, er sah Jesus, er lobte Gott und zwar in einer Weise, in der man abspürt, dass das für ihn auch ein Lebensstil war. Ja, der fängt ja nicht zum ersten Mal an, da Gott zu loben. Und das ist ansteckend. Bis heute singen wir Christen diesen Lobgesang mit. Und es ist schön, wenn dein Leben ein Lobgesang Gottes ist. Und das ist dann hier dann nur ein praktischer Ausdruck. Und Anbetung bzw. Lobpreis ist auch das Ziel der Geschichte. Im Buch der Offenbarung sehen wir, dass die Geschichte sich letztlich dahin bewegt, dass am Ende alle Gott loben. Lobpreis ist, die wesentliche Tätigkeit der Bewohner im Himmel, fand schon der Münchner im Himmel und sagte, dann will er lieber ins Hofbräuhaus. Wie stellt er sich eigentlich Lobpreis vor? Armer Kerl. Für die Bibel ist das Ausdruck der unbändigsten Lebendigkeit, die man sich vorstellen kann. Überschäumende Lebensfreude. Was ist dagegen das Hofbräuhaus? Wer also einen Vorgeschmack auf den Himmel sehen will, wer ein Stück Himmel auf Erden erleben will, der kann hier schon mal mit anfangen. Gott mit Herzen, Hand und auch mit dem Mund loben. Erst dann, wenn unser Leben zu einem Lob der Herrlichkeit Gottes gewesen ist, hat es sich auch gelohnt. Und das Vierte, ihr merkt, die Dinge hängen auch ein bisschen miteinander zusammen. Das Leben hat sich gelohnt, wenn es dadurch einem anderen Menschen oder anderen Menschen leichter fällt, an Gott zu glauben. Im Text hier, Simeon segnete sie und sagte zur Mutter Maria, dieses Kind ist von Gott dazu bestimmt, viele in Israel zu Fall zu bringen und viele aufzurichten. Es wird ein Zeichen Gottes sein, gegen das sich viele auflehnen werden, damit so ihre innersten Gedanken an den Tag kommen. Dich aber wird der Kummer um dein Kind wie ein scharfes Schwert durchbohren. Ein ausgesprochen herber Text. Was passiert hier? Er sagt Maria, wer Jesus ist, was sein Geheimnis ist und dass sich an ihm auch ein Stück die Geister scheiden. Keiner von uns versteht Gott oder versteht Jesus Christus, dass er sagt, ich hätte es jetzt erfasst. Jeder von uns hat seinen persönlichen Weg mit ihm und erfasst so ein Stück. Hoffentlich einen persönlichen Zugang. Wir können dem aber auch nichts hinzufügen, was er uns zeigt. Wir können Gott ja nicht erforschen in dem Sinne. Wir sind darauf angewiesen, dass er sich offenbart. Wenn er sich uns nicht zeigt, sehen wir gar nichts. Aber jeder von uns sieht ihn aus seinem Blickwinkel. Und jeder von uns reflektiert etwas von ihm, was er da sieht. Ja, da sind wir ein Stück auch Spiegel. Und darum ist die Gemeinde so wichtig. Allein sehen wir immer nur einen ganz kleinen Teil der Wirklichkeit Gottes. Ich habe da nicht so viel von verstanden. Aber du hast vielleicht ein bisschen was anderes verstanden, was sich dann ergänzen kann. Zusammen erkennen wir ein bisschen mehr. Und der Blickwinkel eines jeden Einzelnen ist dabei auch wichtig. Wir ergänzen uns, wir korrigieren uns auch teilweise. Manchmal ist unsere Sicht ja auch schräg. In die Mitte nehmen wir dabei die Botschaft der Bibel. Wann hat sich ein Leben gelohnt, wenn Gottes Licht in unserem Leben so reflektiert wird, dass es einem anderen Menschen leichter gefallen ist, an ihn zu glauben, ihn zu verstehen, ihn zu lieben, sich auf den Weg zu ihm zu machen, wie immer man das sagt. Dann werden wir übrigens zu Heiligen. Wisst ihr, was Heilige sind? Ihr wisst es wahrscheinlich oder ihr wisst es auch nicht. Ich habe hier eine Definition, die ich euch anbiete. Heilige sind Menschen, durch die es anderen leichter fällt, an Gott zu glauben. Das ist nur eine mögliche Definition. Heilige sind Menschen, durch die es anderen leichter fällt, an Gott zu glauben. Jeder von uns kann so ein Heiliger oder eine Heilige werden. Simeon war auf jeden Fall so einer. Er hat Maria und Josef vorbereitet auf sehr dunkle Stunden in ihrem Leben. Und wer weiß, ob es nicht genau dieses Wort war, das Maria nachher, als sie das Kreuz miterleben musste, an dem Jesus starb, die Kraft gegeben hat, nicht zu zerbrechen. Heilige sind Menschen, durch die es anderen leichter fällt, an Gott zu glauben. Ich glaube, ein Leben hat sich dann gelohnt, wenn wir das auch von uns sagen können. Ich war vielleicht kein großes Licht, aber ich habe ein großes Licht reflektiert. Und durch mich ist es einem anderen leichter gefallen, an Gottes Liebe zu glauben. Merkt ihr, wie anspruchsvoll das auch ist? Aber das ist wohl auch gemeint, wenn es im Glaubensbekenntnis heißt, ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Das ist die Gemeinschaft der Menschen, durch die es anderen leichter fällt, sich Gott anzuvertrauen. Also ich glaube an diese Gemeinschaft, manchmal trotz allem. Amen.